Ja, liebe Freunde, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt. Wir stecken jetzt in der zweiten Zeile noch immer, in der dritten Zeile eigentlich. Veruach Elohim erachefet al pnei hamayim. Mit dieser Zeile haben wir uns begonnen, das letzte Mal zu beschäftigen. Und der Geist der Elohim schwebte über den Wassern oder so, so ähnlich wird es meistens übersetzt. Und haben uns dann das letzte Mal so ganz besonders mit dem Ruach Elohim beschäftigt, was mit diesem Begriff Ruach oder welches Bild da dahinter steckt. Und sind darauf gekommen, dass das in gewissem Sinne vergleichbar ist, wenn man es also mit einer vergleicht mit einer Seelentätigkeit des Menschen, dann am ehesten vergleichbar ist mit dem, was wir eben durch die Verstandes- und Gemütsseele tun. Also es hat etwas mit dem Verstandesmäßigen in gewisser Weise zu tun, das natürlich, wenn die Elohim dabei beteiligt sind, eine ganz andere Dimension bekommt, als unser kleiner menschlicher Verstand ist. Aber man könnte sehr vereinfacht einmal sagen, es hat etwas zu tun mit den Verstandeskräften der Elohim. Also nicht mit den höchsten geistigen Kräften, die sie haben, nicht mit den Kräften, aus denen das eigentlich Schöpferische kommt, sondern mit einer Ebene darunter. Man könnte auch sagen, mit der Ebene der bereits geformten Gedanken, die dann in gewisser Weise kombiniert werden, aber in denen das Schöpferische nicht mehr drinnen ist, sondern wo das bereits fertig ausgeformt ist. Quelle dieser geformten Gedanken, wenn man so will, ist das untere Devachan. Also die untere himmlische Welt, während die obere himmlische Welt, das obere Devachan, da sind die wirklichen schöpferischen Gedanken, da quellen die hervor. Die sind eigentlich noch formlos. Also das ist sozusagen erst der Keim dessen, was dann speziell in eine bestimmte Richtung ausgearbeitet wird, in eine ganz bestimmte Form gebracht wird. Und die Tätigkeit der Elohim hat natürlich mit diesen Formen, sie sind ja auch Geister der Form, sehr viel zu tun. Und gerade einmal auf dieser Ebene, also ihre Aufgabe ist das, was aus dem Schöpferischen kommt, aus dem oberen Devachan kommt, das in sehr präzise Gedankenformen zunächst einmal zu gießen. Und diese Gedankenformen sozusagen auszuarbeiten, das ist ihre Haupttätigkeit, könnte man sagen. Das ist der Grund, warum man sie auch bezeichnet als Geister der Form. Und damit sie diese, wenn man so will, Verstandestätigkeit in Form dieses Ruach Elohim entfalten konnten. Im Übrigen, im Kleinen heißt eben tatsächlich auch im Hebräischen bei Menschen die Verstandes- und Gemütsseele Ruach. Ist also die gleiche Bezeichnung. Damit sie diese Verstandestätigkeit überhaupt entfalten konnten, damit sie also diese stark durchformten Gedanken hervorbringen konnten, dazu musste einmal diese Trennung überhaupt stattfinden der Sonnenwelt und der Erdenwelt. Dass also die höheren geistigen Kräfte auch der Elohim zunächst einmal mit der Sonnenwelt hinausgegangen sind und dass es einen davon abgesonderten Bereich mit vergleichsweise niederen Kräften gab, in denen jetzt sozusagen, wenn man so will, in der Finsternis die Elohim ihre Verstandeskräfte entwickeln konnten. Wenn man nämlich so mitten im Licht, im Weisheitslicht sozusagen, wenn man es so nennen will, drinnen lebt, dann kann man diese Verstandeskräfte gar nicht entwickeln. Man hat zwar unermessliche schöpferische Weisheit, bringt gestaltend alles Mögliche hervor, aber man kann es nicht in diese, naja, in letzter Konsequenz sogar toten Formen gießen, die aber notwendig sind auch, um unsere Erdenwelt hervorzubringen. Nicht? Weil es ist eigentlich die ganze Erdenschöpfung hat sehr stark den Ansatz, immer wieder in diese Todeskräfte in letzter Konsequenz hineinzugehen. Und das liegt durchaus auch schon drinnen in dem, was die Elohim in die Schöpfung hineingelegt haben, dass das auf diesen Weg gebracht wird. Dass es also eigentlich sehr feste Formen werden sollen. Ich meine, von unten greift dann Ahriman, der hat halt dann seine Aufgabe, das von unten noch besonders zu ergreifen und diesen Prozess zu Ende zu führen. Weil bevor es so weit war, haben sich die Elohim aus der Schöpfung ja in Wahrheit schon zurückgezogen. Und jetzt wirkt Ahriman und zieht sozusagen diese Gedanken, wenn man das als das Feinste nehmen will, die hinter der Schöpfung stehen, zu sich herunter oder versucht sie zu sich herunterzuziehen und jetzt endgültig zum Erstarren zu bringen. Also im Grunde kann man sagen, es ist eine gewisse Wachablöse geschehen zwischen den Elohim und den arimanischen Kräften, gerade bezüglich der äußeren Schöpfung. Und das ist ja durchaus nicht nur ein Versehen in der Entwicklungsgeschichte sozusagen, sondern das ist durchaus auch tief begründet. Also Ahriman hat ja auch seine Aufgabe. Das Problem tritt nur auf, wenn er auf der falschen Seite irgendwo das Übergewicht bekommt. Aber an sich könnte sich die Erde nicht so entwickeln, wie sie sich entwickeln soll, wenn diese arimanischen Kräfte nicht gerade aus ihrem Zentrum heraus auch wirken würden. Also diese Verstandeskräfte wirken hier. Die wirken also aus dem Bereich des unteren Devachans. Jetzt können wir uns noch anschauen, welche Seelenkräfte sind dabei beteiligt, bei der Tätigkeit dieses Ruach Elohim. Es ist ja so, also Seelenwelt gliedert sich ja auch, oder Stein hat das öfters beschrieben, wie sich die Seelenwelt gliedert, also unten sind im Grunde die niedersten Begierdenkräfte, also die Region der Begierdenglut, dann kommt die Region der flutenden Reizbarkeit, also aus der unsere Sinnesqualitäten letztlich stammen, dann kommt die Region der Wünsche, das ist schon etwas mehr seelenhaft Inneres, dann die Region von Lust und Unlust. Das sind aber alles noch seelische Regionen, die auch einen starken Bezug zur Körperlichkeit haben. Beziehungsweise, man kann auch sagen, wenn man es jetzt aus der seelischen Perspektive betrachtet, wo sehr stark die Antipathiekräfte hineingemischt sind. Diese niederen, sogenannten niederen Seelenkräfte haben eben die Aufgabe, einen bis zu einem gewissen Grad abgegrenzten Seelenbezirk herzustellen, der sich bis zu einem gewissen Grad lostrennt von der allgemeinen Seelenwelt. Als Voraussetzung zum Beispiel dafür, dass sich überhaupt der Mensch verkörpern kann auf Erden. Weil wir könnten uns nicht in einem physischen Leib verkörpern, wir könnten überhaupt gar keinen physischen Leib aufbauen, wenn wir nicht zuvor einen Astralleib bauen würden. Und der Astralleib ist bis zu einem gewissen Grad getrennt von der restlichen Astralwelt. Nicht so vollkommen wie unser physischer Körper, und selbst der hat ja noch gewisse Beziehungen zur Außenwelt, aber trotzdem, es ist ein abgesonderter Seelenbezirk in der Welt, könnte man sagen, und das ist notwendig, damit wir uns verkörpern. Und dazu dienen also diese vier unteren Seelenregionen, oder die Kräfte aus diesen vier unteren Seelenregionen. Und die haben daher also diese Antipathiekräfte in sich, die den Rest der Seelenwelt ein bisschen zurückstoßen, könnte man sagen. Die einseitig sich nur das, was sie brauchen, herausholen, aber mit dem Rest nichts zu tun haben wollen, also sich abtrennen. Das heißt, ein bisschen Sympathiekräfte müssen da sein, weil man will sie ja sozusagen was aus der allgemeinen Seelenwelt herausholen, aber den Rest stößt man zurück. Also das ist zum Beispiel das Wesen der Begierdenglut, ist, dass eine ganz einseitige Sympathie auf irgendwas ganz Spezielles, auf eine ganz spezielle Seelenkraft da ist und alles andere wird zurückgestoßen. Aber die, mit der will man sie ganz intensiv verbinden und sie eigentlich in einen engen Seelenbezirk hineinziehen, irgendwo für sich gewinnen sozusagen. Aber letztlich aus dieser Absonderung heraus ist überhaupt erst eben die Möglichkeit gegeben, dass sich dann auch ein mehr oder weniger abgesonderter Ätherleib und dann als Folge ein abgesonderter physischer Leib bildet. Also die Kräfte sind zwar niedere Kräfte, nieder in dem Sinne, weil sehr viele Antipathiekräfte drinnen sind, aber notwendige Kräfte. Und sie sind also in diesem Sinne auch noch nicht als böse Kräfte aufzufassen. Weil sie dienen durchaus der Entwicklung in einer notwendigen Weise. Ich meine, das Böse kommt dann nur sehr stark in diese Kräfte hinein, als sie von den Widersacherkräften erfasst wurden. Und dann eben zum Beispiel diese Antipathiekräfte und der damit verbundene Egoismus über das notwendige Maß hinaus sich gesteigert hat. Dann wird's böse. Also es ist sozusagen eine Frage der richtigen Dosierung, wenn man will. Aber diese niederen Seelenkräfte, die sind es ja eigentlich jetzt, die mit der Erdenwelt herausgezogen werden. Also das, was da schon in der ersten Zeile als Haaretz bezeichnet wird, die Erde, mit diesem R wieder da drinnen und mit dem Z. Das Z gibt auch eine sehr, sehr scharfe Abtrennung eigentlich, eine sehr starke Verhärtung im Grunde drückt sich da drin aus. Also da wird etwas an Seelenkraft gefangen und getrennt gehalten vom Rest der Seelenwelt. Also das bildet die Grundlage zunächst einmal, die astralische, die seelische Grundlage dieser Erdenwelt. Also vor allem einmal diese vier unteren Elemente der Seelenwelt. Also von der Begierdenglut über die flutende Reizbarkeit, über die Region der Wünsche bis hinauf zur Region von Lust und Unlust. Also das sind sozusagen die untersten Kräfte. Das ist, wenn man so will, die dichteste Schicht in der Erdenwelt. Weil wir haben noch eines gesehen, dass sich diese Erdenwelt ja auch selber differenziert hat in eine Zweiheit, wenn man so will. Also wenn es da zum Beispiel schon heißt, jetzt in dem Satz, den wir gerade besprechen, wie Ruach Elohim Rachefet Alpene Hamayim, also der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, so bezieht sich diese ganze Zeile auf die Erdenwelt. Also dieser Geist der Elohim, das ist jetzt nicht unmittelbar gemeint die Sonnenkräfte, sondern jener Teil des Geistes der Elohim, der mit der Erdenwelt gegangen ist und der da jetzt als Ruach Elohim, als, wenn man so will, als Verstandesseele der Elohim über diesen ganz dichten Elementen schwebt. Und diese Wasser, die da erwähnt werden, Hamayim, das sind diese ganz unteren Kräfte. Die sind da drinnen. Und die Verstandesseele oder die Verstandestätigkeit der Elohim selber, Ruach Elohim, bildet sozusagen eine feinere, dünnere Schicht darüber, aber durchaus eben noch innerhalb dieser Erdenwelt, aber doch eine feine, dünnere Schicht darüber. Ich habe das letzte Mal auch erwähnt, dass Rudolf Steiner darauf hinweist, Ruach ist dasselbe, was etwa die Alchemisten genannt haben, die sogenannte Feuerluft. Feuerluft deswegen, weil das also Kräfte sind, die hauptsächlich im Feuer- und Luftelement wirken. Manchmal heißt sogar auch Feuernebel, dann ist gemeint, dass es also bis in das wässrige Element hineinwirken kann, sofern es als Dunst vorliegt. Also in die feinsten wässrigen Strukturen kann es auch hineinwirken. Und in diesem Feuer- und Luftelement vor allem, da entfaltet sich also jetzt diese Verstandestätigkeit der Elohim. Das heißt, das ist natürlich auch schon von daher deutlich zu unterscheiden, etwa von unserer Verstandestätigkeit, wo wir doch bis zu einem gewissen Grad mit Recht sagen können, dass wir uns auch des Werkzeugs des physischen Gehirns dabei bedienen. Es kommt zwar das Gedankliche, das Formen der Gedanken nicht aus dem Gehirn selber, nicht das Gehirn denkt, aber wir brauchen es als sozusagen Widerlager, könnte man sagen, um die Gedanken formen und dann auch zum Bewusstsein zu bringen. Das heißt, man könnte sagen, wenn wir verstandesmäßig denken, dann bringen wir gewisse Gestaltungen hervor, die durchaus bis in die physische Gehirnstruktur hineinwirken. Namentlich, wenn man gewisse Gedankenformen regelmäßig immer wieder durchdenkt. Jetzt wird man gleich vielleicht einmal denken an die Meditation. Bei der Meditation ist der Unterschied, dass man eigentlich die Geistestätigkeit loslöst vom Gehirn. Das heißt, da hat man diese Einprägung nicht. Aber wenn man sich mit bestimmten Dogmen zum Beispiel beschäftigt, also gerade das, was die ganze Kirchengeschichte geprägt hat, dann war das sehr stark prägend bis ins physische Gehirn hinein. Hat gewisse Gehirnstrukturen herausgebracht, hervorgebracht, eintrainiert sozusagen, also ganz massiv eintrainiert. Und was heute die Wissenschaft tut, ist genau dasselbe. Gewisse Gedankenformen und die, wie soll ich sagen, die geistige Aufgabe, die dahinter steckt, oder die geistige Wirkung, die damit verbunden ist, ist eigentlich, dass also dem Gehirn diese Formen eingeprägt werden. Also die Erkenntnisse als solche sind gar nicht so das Wichtige, sondern eigentlich, was passiert dadurch mit dem physisch-menschlichen Gehirn, in welche Formen wird es gezwungen dadurch bis zu einem gewissen Grad. Nicht, weil es ja tatsächlich so, dass sich durch das regelmäßige Durchdenken bestimmter Gedanken einfach neue Nervenverbindungen auch bilden. Nicht zwar nicht neue Nerven, weil teilen und vervielfältigen können sie sich im Wesentlichen nicht mehr, aber es entstehen immer wieder neue Verbindungen. Beziehungsweise wenn man sich gewisse Gedanken wieder abtrainiert, dann verschwinden manche auch wieder, oder wenn man sie brach liegen lässt. Das verfällt auch wieder nach einer gewissen Zeit. Und für uns heute ist es dann das Problem natürlich, aber wenn wir etwa durch das ganze kulturelle Umfeld, also einfach so einseitig trainiert werden, wir es dann sehr schwer haben, aus diesem Gleis herauszukommen. Weil das einfach in unserem Gehirn sozusagen wie auf Schienen fährt. Also die Verstandestätigkeit hat etwas zu tun mit diesem Gestalten auch bis ins letztlich Physische hinein. Und hier bei den Elohim geht es aber eben keineswegs noch bis in so dichte Elemente hinein, aber es geht eben bis in den Bereich der Feuerluft, also bis ins Wärme- und Luftelement hinein. Und ganz zart vielleicht in das Element des Wässrigen, sofern es also als Dunst verteilt ist. Also man könnte sagen, die Elohim, wenn sie ihren Verstand rege machen, bedienen sich auch einer Art Gehirns, aber das ist luftig feurig sozusagen, könnte man sagen. Und diese Tätigkeit, die jetzt diese Verstandes- und Gemütsseele, es ist wichtig auch immer, dass man die gemüthafte Seite dann auch dabei sieht. Also es ist nicht ganz eben dadurch vergleichbar mit unserem modernen Intellekt, bei dem das Gemüthafte ja völlig ausgelöscht ist. Nur dort, wo wir heute den scharfen Intellekt entfalten, ist das Gemüthafte völlig ausgelöscht, ist ganz draußen. Aber da ist es also notwendigerweise einem gewissen Gleichgewicht, was ja auf der menschlichen Seite dann etwa die griechische Philosophie ausgezeichnet hat, dass das eben auch in einem ausgewogenen Verhältnis steht. Ja, also diese Tätigkeit des Ruach Elohim, dieser Verstandes- und Gemütsseele der Elohim, diese Tätigkeit wird eben jetzt ausgedrückt mit dem Wort in Wahrheit Merachefet, also mit dem Rachef. Als Zeitwort steckt der Rachef. Der Geist der Elohim schwebte über den Wassern, so wird es oft übersetzt. Es hat aber nichts mit einem bloßen Schweben eben zu tun. Versuchen wir einmal ein bisschen in das Wort einzutauchen. Rachef. Rachef. Es ist also wieder im R, ist wieder die seelische Erregsamkeit sehr deutlich drinnen. Es ist das CH drinnen als Zeichen der der Beseelung des Ganzen, eines Beseelten, aber das sozusagen durchaus bereit ist, sich in Konturen zu gießen, sagen wir es einmal so. Wir haben öfters davon gesprochen, wenn ich bloß das H habe, das He, als hebräischen Laut, dann ist es mehr so ein viel undifferenziertes, sehr warmes, seelisches, das aber nicht sehr konkrete Formen annimmt. Wenn es mit dem stärker strömt, das Ganze stärker in Formen gefasst wird, dann entsteht auch ein konturierteres seelisches Bild bei dieser ganzen Tätigkeit. Das ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, weil es sollen sich ja hier sehr konkrete Bilder jetzt beginnen wiederzuspiegeln. Zunächst einmal in diesem Feuer-Luft-Element. Rachef. Das A ist drinnen, zweimal sogar, also einmal am Anfang überhaupt das reine A, also dieses sich öffnen. Das heißt, es ist etwas, was sozusagen von den Elohim nach außen getragen wird, offenbart wird von ihnen. Also was sie nicht jetzt bloß nur mehr in ihrem Inneren tragen, sondern was sie einer, sagen wir mal, äußeren Welt, nur ist der Begriff noch da sehr schwer zu geben, aber doch irgendwie nach außen entlassen. Also was sie, und zwar entlassen wohin? Entlassen in diese dunkle Erdenwelt hinein. Also in das, was noch unter ihnen liegt, dieses, was eben beschrieben wird mit den Wassern. Also seelisch betrachtet eben diese dunklen, niederen Seelenkräfte, also vom Bereich der begierten Glut bis zur Region der Lust und Unlust. Also dorthin offenbaren sie jetzt das, was sie seelisch tun. Und noch einmal in dem Ei dann Rachef, da ist auch wieder das A eigentlich drinnen in Wahrheit, so ein bisschen vom Klang her. Aber gemischt mit dem E, das auch ein gewisses Selbsterleben gibt. Und dieses, wie soll ich sagen, Ausatmen dessen, was sie seelisch in sich bilden, wird noch verstärkt durch das F jetzt am Ende. Also dieses hebräische P, das aber als F in dem Fall gesprochen wird. Rachef. Also es wird nach außen getragen. Das ist das Wichtige dabei. Und wenn wir jetzt wieder einen Vergleich anstellen, sehen wir, dass das Wort gar nicht so unähnlich ist dem Wort Ruach. Ruach und Rachef, so weit liegt es gar nicht auseinander. Es ist in beiden die seelische Erwägsamkeit drinnen. Es ist in beiden drinnen das, dieses sehr konturiert strömende Seelische. Es ist auch das im A drinnen, das sich offenbaren, aber aus etwas sehr Engem heraus. Das heißt, Ruach, durch das U vorhin angedeutet, das noch sehr im Engen ist, deutet noch viel mehr auf die innere Tätigkeit der Elohim hin, während Rachef sozusagen die Tätigkeit des Nach-Außen-Tragens als Bild gibt irgendwo. Also das, was als Ruach noch relativ innerlich passiert, nur durch das A dann schon aber angedeutet wird, die Öffnung nach außen, die Offenbarung, das wird jetzt einfach mit dem Rachef noch wesentlich verstärkt. Namentlich auch mit dem F dann am Ende, dass also diese ganz starke Ausatmung sozusagen, diese seelische Ausatmung, wenn man so will, ausdrückt. Wir sind ja immer noch eigentlich im Erleben der Seelenwelt mit dem Ganzen drinnen. Das haben wir immer wieder gesagt, dass hier keine äußeren Bilder gegeben werden, sondern das Geschehen aus der Perspektive des Seelischen geschildert wird. Obwohl ja zweifellos schon äußerlich auch etwas passiert. Also das heißt nicht, dass es noch gar nichts Äußerliches gibt. Aber das ist im Bild halt nicht gegeben. Im Bild wird es von der Seelenseite betrachtet. Also dieses Rachef ist das nach außen Tragen dessen, was die Elohim in ihrer Verstandes- und Gemütsseele ersinnen, erdenken, wenn man so will. Jetzt lese ich euch einmal vor, was Rudolf Steiner zu dieser ganzen Geschichte sagt, also namentlich zu diesem Wort Rachef. Dieses Wort Rachef, wir können es nur verstehen, wenn wir sozusagen alles zu Hilfe nehmen, was in der damaligen Zeit durch die Seele zog, wenn dieses Wort ausgesprochen wurde. Wenn man sagt, und der Geist der Götter webte auf sich ausbreitenden Stoffesmassen oder auf den Wassern, so ist damit gar nichts gesagt. Denn zu der richtigen Deutung dieses Zeitwortes Rachef kommen wir nur, wenn Sie sich denken, ich muss es durch einen etwas, ich möchte sagen, groben anschaulichen Vergleich charakterisieren. Ein Huhn sitzt auf den Eiern und die Brutwärme von dem Huhn strahlt aus über die Eier, die darunter sind. Und wenn Sie sich nun denken, die Tätigkeit dieser Brutwärme, die von dem Huhn in die Eier strahlt und da die Eier zum Reifen, zum Ausreifen zu bringen, diese Tätigkeit der Wärme, dieses Strahlen der Wärme von dem Huhn in die Eier hinein, damit haben Sie einen Begriff von dem Zeitwort, das da steht und uns sagt, was der Geist im Wärmeelemente tut. Es wäre natürlich durchaus ungenau ausgedrückt, wenn man sagen würde, der Geist der Elohim brütet, weil nicht das gemeint ist, was man auch heute unter der sinnlichen Tätigkeit des Brütens vorstellt. Es ist vielmehr die Aktivität der ausstrahlenden Wärme damit gemeint. Also die Aktivität dieser ausstrahlenden Wärme. Das ist das, also, was die Elohim eben in ihrer inneren Seelentätigkeit dem Wärmeelement übergeben und jetzt sozusagen ausstrahlen, wenn man will, oder wir haben es jetzt ausatmen genannt, aber das ist natürlich nur sehr vergleichsweise, weil das sind ja nicht Leiber wie unsere Menschenleiber da jetzt, also diese Gestalten der Elohim.
Von der seelischen Wärme, da ist das schon eine körperliche.
Es ist hier noch rein seelische zunächst einmal. Es ist, also eigentlich sprechen wir noch von der reinen Seelenwärme in Wahrheit. Aber es geht natürlich über dann in die äußere Wärme. Also hier, gerade mit der Tätigkeit des Rachef, die Schilderung bleibt zwar also im seelischen Bereich stehen, aber es strahlt sozusagen weiter bis in die äußere Wärme, die es auch schon gibt zu dem Zeitpunkt. Bis dorthin hinein wirkt es gestaltend. Das ist gerade der Witz, könnte man sagen, der Sache, dass die Gedankenformen, die sich die Elohim jetzt im Inneren bilden, das heißt, wo sie aus dem, was ursprünglich aus dem Schöpferischen kommt, jetzt ausarbeiten zu konkreten Gedankenbildern, das prägen sie einmal der Seelenwärme ein, die sie ausstrahlen, ausströmen. Und von dort, von dieser seelischen Wärme, geht es über das Ätherische dann bis hinunter sogar ins äußere Wärmeelement hinein, das es also zu dem Zeitpunkt schon gibt. Nur der Blick der Genesis hört sozusagen dort auf, wo es aus dem Seelischen herauskommt und übergeht dann ins Ätherische. Das wird aber nicht mehr wirklich geschildert in Wahrheit, sondern da hört das Bild auf. So, jetzt sagt Rudolf Steiner weiter, so wie die Wärme vom Huhn strahlt, so strahlt in die anderen elementarischen Zustände, in den luftförmigen und den wässrigen, durch das Wärmeelement der Geist der Elohim hinein. Wenn Sie sich das denken, dann haben Sie das Bild dessen, was gemeint ist, wenn gesagt wird, und der Geist der Elohim brütete über den Stoffesmassen, über den Wassern. Das Wichtige dabei ist eben, dass es nicht bloß ungestaltete Wärme sozusagen einfach ist, seelische Wärme jetzt von mir aus, aber völlig ungestaltete, die ausgestrahlt wird, sondern dass darin eben Gestaltungskräfte drinnen sind. Die kommen eben aus den Formen, die Elohim in ihrer, sagen wir mal, Verstandestätigkeit ausgearbeitet haben. Das strahlen sie hinein. Das ist auch das, was Rudolf Steiner da meint mit Aktivität. Wo sagt er das? Ja, ausstrahlen zu bringen. Genau, es ist vielmehr die Aktivität der ausstrahlenden Wärme damit gemeint. Die Aktivität der ausstrahlenden Wärme. Und damit ist eben gemeint, dass da formbildende Kräfte bereits drinnen sind. Also nicht bloß etwas Undifferenziertes. Und wenn wir jetzt diesen Begriff, also brütete, der Geist Gottes brütete über den Wasser nehmen, dann fällt mir dazu sofort ein, wir verwenden doch den Begriff brüten auch in einem ganz anderen Sinn, nämlich wenn wir über ein Problem zum Beispiel brüten. Also es ist irgendeine schwierige Aufgabe zu lösen und wir sitzen jetzt vielleicht tagelang, nächtelang über dem Problem und brüten, wie wir das lösen können. Und das passt eigentlich sehr gut, weil wir brüten dann über ein Problem, auf jeden Fall, solange wir nicht irgendeine größere Eingebung haben. Wenn wir nämlich eine größere Eingebung haben, also Inspiration oder was kommt, dann brauchen wir nicht mehr brüten. Dann ist eigentlich mit einem Schlag das Rätsel gelöst. Also hier haben wir eine viel mühevollere Tätigkeit, wo nicht durch eine plötzliche Erleuchtung sich das Ergebnis abzeichnet, sondern es im Grunde durch eine mühsame Verstandestätigkeit hervorkommt, wo wir im Grunde im Dunkeln tappen, Verschiedenes ausprobieren und dann endlich einmal das Bild zusammenbekommen. Und genau das charakterisiert aber sehr treffend jetzt die Tätigkeit der Elohim, die sie hier in dieser Phase an dieser Stelle, nämlich sozusagen über den dichtesten Elementen der Erde schwebend, ausüben. Das ist eben gerade nicht dieses weisheitsvolle Schöpfungslicht unmittelbar, sondern eine Verstandestätigkeit, die sich in der Dunkelheit abspielt. Weil da vorher stand ja auch sehr deutlich und nicht ohne Grund und Finsternis herrschte über der Tiefe. Ja? Vechoshek alpenete hom. Das war also der Satz davor. Vechoshek alpenete hom. Also das ist auch ja nicht zufällig, dass die Genesis vorher ganz deutlich darauf hinweist, dass über dieser Erdenwelt Finsternis herrschte. Und sogar deutlich schreiben sie über. Also auch namentlich eben in dem Bereich, in dem Ruach Elohim wirkt. Das ist finster. Also sie brüten sozusagen in geformten Gedanken aus, die Formen, die Kräfte, die jetzt dann die Erde gestalten sollen. Das brüten sie aus in ihrem kosmischen Verstandesdenken, wenn man so will. Das, was sie so auf diese Art ausbrüten zum Beispiel, könnte niemals dazu führen, auch dass die Erde etwa selber ein leuchtender Stern würde. Also in diesen, wie soll ich sagen, geformten Verstandesgedanken der Elohim lege zum Beispiel nicht die Kraft, aus der Erde eine Sonne zu machen. Das würde nicht ausreichen, sondern es kann nur etwas hervorbringen, was in relativ starren Formen sich gestaltet und in diesen Formen auch bleibt, während das Strahlende der Sonne ja eigentlich alle diese Formen immer wieder auflöst. Also da ist ja starke Auflösung der Form und da in der Sonne, selbst wenn man sie ganz äußerlich hernimmt, können starre Formen eigentlich überhaupt nicht existieren. Also die Sonne geht ja höchstens bis zum Luftelement, also jede Form, die sich dort bildet, verweht sofort wieder. Und gibt gerade dadurch aber dem Geistigen die Möglichkeit, ununterbrochen umzugestalten. Und das ist auch eine Voraussetzung dafür, dass dann Licht nach außen strahlen kann. Dass ein Weltenkörper, der in relativ starren Formen gefangen bleibt, kann das auch nicht. Also wenn die Erde einer Zukunft entgegengeht, wo sie wieder Sonne werden soll, dann wird sie aber sicher zu dem Zeitpunkt nicht mehr die feste Erde sein. Das ist auch klar. Also wenn sie sozusagen äußerlich vor allem aber geistig zu leuchten beginnt, dann wird sie keine feste Form mehr haben. Also das könnten sie nicht hervorrufen, aber immerhin bereiten sie eines vor jetzt, dass sie diese finstere Erdenwelt, das Sonnenlicht, zunächst einmal das Seelenlicht, das von der Sonne kommt, empfangen kann, dass sie es aufnehmen kann. Denn warum ist es denn auf dieser Erdenwelt jetzt so finster? Das ist jetzt auch noch die Frage, weil im Grunde die Sonnenwelt ist herausgegangen. Die Sonnenwelt strahlt sozusagen auf diese Erdenwelt hin. Wieso ist es da finster? Ist ja eigentlich komisch. Ja, es ist finster deswegen, weil diese Erdenwelt, diese Welt, die also insgesamt als dieses Haaretz zunächst beschrieben wird, die sich aber eben noch gliedert in die Wasser, die da unten sind, und in den Ruach Elohim, der oben ist. Aber beides, selbst diese relativ feine Schicht des Ruach Elohim, die sind einfach noch zu ungeordnet, zu chaotisch, um sozusagen das Licht durchzulassen. Na, machen wir einen Vergleich. Vergleichen wir die Kohle mit dem Diamanten. Der Diamant ist praktisch völlig lichtdurchlässig oder ganz lichtoffen. Und er ist es deswegen, weil er eine ganz ideale innere Kristallstruktur aufbaut, die sich dann auch nach außen kundgibt sogar und die man durch Schleifen noch besonders deutlich hervorheben kann. Aber der hat eine ganz ausgeprägt durch und durchgehende Kristallstruktur und die macht ihn offen für das Licht. Bei der Kohle oder beim Graphit ist nur eine sehr teilweise Ordnung drin. Also beim Graphit zum Beispiel gibt es eine gewisse Schichtenordnung, da ist eine Ordnung in jeder Schicht, aber dazwischen ist es sehr chaotisch, das Ganze noch. Und das hält das Licht auf, wenn man es jetzt im Physischen nimmt. Es ist im Seelischen aber nicht anders. Seelische Kräfte, niedere seelische Kräfte bezeichnen wir oft auch als dunkle Kräfte. Und man kann sich die Frage stellen, warum sind sie dunkel oder warum ist dieser Ausdruck, sie als dunkle Seelenkräfte zu bezeichnen, auch durchaus richtig. Na, erstens einmal klar, weil sie sich dem Hellseher einmal so zeigen. Aus dem ist es überhaupt entstanden, weil das sind einfach sehr fast wie dunkle Wolken, die erscheinen, oder sehr trübe Gestalten, die sich zeigen im Seelenraum, während die hochentwickelten Seelenkräfte wie hellstrahlendes Licht erscheinen in der Imagination. Und zwar in Licht und in Farben, die wir hier aus dem Sinnlichen gar nicht kennen, also die noch weit darüber hinausgehen. Aber es gibt eben auch diese dunklen Kräfte. Und die sind deswegen dunkel, weil ihnen die innere, wie soll ich sagen, seelische Ordnung fehlt. Sie sind ganz chaotische Kräfte. Also chaotisch in dem Sinn, dass also dort Sympathie- und Antipathiekräfte einfach wild durcheinander wogen und das noch nicht geordnet ist. Also die erste Ordnung, die eigentlich passiert ist, ist, dass die Sympathie- und Antipathiekräfte sozusagen in der richtigen Weise in ein Wechselspiel gebracht werden, sodass sie sich richtig entfalten können, um ihren späteren Zweck dann zu erfüllen und nicht einfach völlig unkontrolliert durcheinander sausen. Und das heißt also, was die Elohim mit ihrer sogenannten Verstandestätigkeit tun, also was dieser Ruach Elohim bewirkt, ist genau diese Ordnung in den dunklen seelischen Kräften, sodass sie von der Kohle, vom Graphit sozusagen langsam zu etwas eher Diamantartigem werden. Und der Vergleich ist insofern gar nicht so schlecht, weil damit in letzter Konsequenz auch das vorbereitet wird, was allerdings erst ein bisschen später entsteht, aber jetzt die Voraussetzung geschaffen wird, nämlich für das feste Erdenelement. Das entsteht ja jetzt als etwas ganz Neues in der Entwicklung auch. Und das bedeutet als Vorbereitung aber jetzt, dass die Seelenkräfte selber auch einen höheren Entwicklungszustand erreichen müssen, als sie ihn vorher hatten. Und zwar vorher auch während der ganzen früheren planetarischen Entwicklungen. Ich weiß, es gab zwar immer schon gewisse niedere Seelenkräfte, dunkle Seelenkräfte, und mit jeder planetarischen Entwicklungsstufe auch wird aber in diesen Seelenelementen etwas weiterentwickelt. Und hier, während der Erdentwicklung, werden sie eigentlich auf die höchstmögliche Stufe in gewisser Weise, oder zumindest bis jetzt höchstmögliche Stufe gehoben. Auch diese niederen Seelenkräfte. Es wird also sozusagen auch gezeigt, ja, aber auch die untersten Seelenkräfte, also die eben mit der Region der Begierdenglut etwas zu tun haben, der Name kommt eben daher, dass die hinter unseren irdischen Begierden auch stecken und Trieben stecken, ist ja auch was im Tierreich sehr stark waltet. Aber dass auch diese niedersten Kräfte sozusagen so umgestaltet werden können, dass sie offen werden für das höhere Seelische, für das geistige Licht. Dass sie also sozusagen so durchsichtig auch werden können wie der Diamant. Und das bezieht sich ganz besonders nämlich auf diese unteren seelischen Kräfte, die also vereinigen sozusagen eine gewisse Formfestigkeit, wobei das im Seelischen immer sehr paradox natürlich ist, also man darf sich das nicht wie einen Klumpen an Äußeren vorstellen. Form heißt also, dass sie eben Gedankenformen in sehr klarer Weise dann festhalten. Und in einer solchen präzisen Ordnung festhalten, könnte man sagen, dass sie dann so offen werden für das Seelenlicht, wie der irdische Diamant offen wird für das äußere Licht. Das ist der Vergleichspunkt. Und damit wird einerseits die Voraussetzung geschaffen, tatsächlich, dass das feste Erdelement und letztlich auch der äußere Diamant entstehen kann, aber auf der anderen Seite vor allem auch, dass innerlich seelisch, also diese Weiterentwicklung auch der untersten Seelenkräfte möglich ist. Also die sind nicht einfach etwas, was zu verwerfen ist in der ganzen Entwicklung. Das sind die niederen Kräfte und die scheiden wir aus und sind froh, wenn wir es los sind und schmeißen sozusagen auf die seelische Müllhalde, zu der unsere Erde teilweise eh geworden ist. Aber das ist nicht das letzte Ziel, das ist nicht der Sinn der Entwicklung. Der Sinn der Entwicklung steht darin, auch diese ganz dunklen, untersten seelischen Kräfte, die während der ganzen Entwicklung bis jetzt immer noch sehr chaotisch, sehr ungeordnet waren, auch die in eine solche Ordnung zu bringen, die letztlich vom Geistigen her bestimmt ist und sie dadurch auch offen macht für das Geistige dann. Also bis in diese Tiefen hinunter soll das dringen. Also bis in das, was da als die Tiefe auch bezeichnet wird, über der die Finsternis herrschte. Und Finsternis über der Tiefe, wie Koschek Alpinete Hom. Also die Aufgabe besteht darin, oder eine der Aufgaben der Elohim besteht darin, auch in dieser Seelenwelt eine weitere Entwicklung anzustoßen, oder die Entwicklung einen Schritt weiter zu bringen und Formen eben bis da hinunter in die niedersten Seelenregionen zu greifen. Und das steckt auch, wenn wir jetzt ein bisschen einen Sprung machen, hinter dem moralischen Impuls dahinter, der ja gerade dann mit der jüdischen Religion aufgekommen ist. Die vorherigen Götterlehren erwähnen das Moralische eigentlich nicht so als was Besonderes, besonders Hervorzuhebendes. Ich meine, wenn die Götter wirken, passt sowieso alles. Aber das Moralische direkt wird eigentlich gar nicht angesprochen. Also wirklich thematisiert wird das ja erst dann bei den Hebräern. Und man kann sagen, es wird eigentlich auch jetzt erst in der ganzen geistigen Welt überhaupt so ein Thema, könnte man sagen. In dem Sinn, dass es eben führt jetzt zu einer ganz starken Veränderung, eben auch in diesen unteren Elementen, die seit dem alten Saturn entstanden sind, dass sie diese unteren Elemente jetzt auch so weit öffnet, dass da das geistige Licht hineinfallen kann. Das war bis jetzt also während der Entwicklung etwas, was eigentlich immer so als Schatten mitgelaufen ist, wo dann zum Schluss immer noch die höchsten geistigen Wesenheiten dafür gesorgt haben, am Ende so einer planetarischen Entwicklung, dass das letztlich auch wieder ins Geistige hinein aufgenommen werden kann und sozusagen damit der ganze planetarische Zustand wieder vergeistigt wird. Aber wenn es dann in der nächsten planetarischen Entwicklungsstufe wieder herauskam, war es eigentlich schon wieder so ein gewisses Schwergewicht, so etwas Dunkles, Finsteres, was nach unten zieht. Und in das dann etwa, wenn es schon vom alten Saturn zur alten Sonne ging, dann man für die Gestaltung, die schöpferische Gestaltung dieser alten Sonnenwelt nicht wirklich brauchen konnte, sondern was so wie eine Schlacke eigentlich herumgeistert in dieser ganzen alten Sonnenschöpfung. Mit unserer Erdenwelt ist auch die Aufgabe entstanden, diese Schlacke endgültig einmal umzuwandeln. Zu etwas umzuwandeln, was auch bis in die letzte Faser hinein fürs Geistige offen ist. Das beginnt hier. Das beginnt hier. Und das heißt also, die Elohim, in dem Moment, wo ihnen das bis zu einem gewissen Grade gelungen ist, dass sie also diese ganz finsteren Elemente der Erdenwelt, Seelenelemente, so geordnet haben, dass sie sich dem Licht öffnen, das ist der Moment, was dann im nächsten Satz heißt, es sprachen die Elohim, es werde Licht. Das darf man also nicht jetzt so einfach in der Form auffassen, dass es das Licht vorher nicht gegeben hätte. Weil in der Sonnenwelt war es ja da, aber nur die Erdenwelt konnte es nicht durchdringen. Mit dem es werde Licht, heißt das, die Erdenwelt wird jetzt für dieses Licht, das von der Sonne kommt, das seelische Licht, das von der Sonne kommt, durchlässig. Dann wird es auch Licht in der Erdenwelt. Also wir sehen damit nebenbei bemerkt, dass diese ganze Schilderung der Genesis sehr stark auch aus der Perspektive dieser Erdenwelt geschildert wird. Weil wenn ich das Ganze aus der Perspektive der Sonnenwelt schildere, dann werde ich nicht sagen, es gab kein Licht und es herrscht Finsternis. Das würde ich in der Form nicht sagen. Da lebe ich mitten in dem Licht. Ich könnte mich ihm vielleicht nicht gegenüberstellen, also man kann es nicht als was Äußeres dann erleben, aber das Licht wäre also allgegenwärtig, wenn ich es aus der Perspektive schildere. Wenn ich aber mit dem Bewusstsein eintauche in diese finstere Welt, wo sich also gerade die untersten Seelenelemente auch angesammelt haben, und das ist eben diese Erdenwelt, dann tauche ich ein in eine Welt, die zunächst stockdunkel ist seelisch. Und jetzt aber durch die Tätigkeit, durch die formende Tätigkeit der Elohim, Licht offen wird. Also sozusagen im Seelischen so etwas Ähnliches wie ein Diamant wird. Oder zumindest beginnt einer zu werden. Sagen wir es auch so, weil das ist auch nicht ein Prozess, der ist fertig und jetzt ist alles durch. Weil dann wären wir schon mit der Entwicklung am Ende, dann wäre eh schon alles gemacht, was zu tun ist. Also es wird diese Entwicklung angestoßen, sagen wir es einmal so. Wir sind also jetzt in einer entscheidenden Phase, wo also dieses Es werde Licht. Vayomer Elohim Vayhi Or. Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. Also es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Dazu gehen wir jetzt über. Ich möchte jetzt im Moment nicht näher noch sprechen über diese Wasser, über das Hamayim. Ein bisschen was haben wir eh schon angedeutet, nämlich im vorhergehenden Satz noch. Also wie Ruach Elohim, Merachefet, Alpine Hamayim. Ein bisschen haben wir schon darüber gesprochen und das Interessante, was uns auch nochmal beschäftigen wird, ist, dass es ja in Hajamayim dasselbe Wort eigentlich, oder dasselbe Wortteil auch vorkommt. Und Hajamayim ist aber die Himmelswelt, die Sonnenwelt eigentlich. Also das ist auch wieder ganz merkwürdig. So, zumindest auf den ersten Blick ist das ganz, ganz eigenartig, weil da kennzeichnet es die untersten, finstersten, dunkelsten Elemente zunächst einmal und dann taucht es in abgewandelter Form, aber doch deutlich wieder zu erkennen, am Himmel oben wieder auf. Also in dieser Welt, wo sich das höchste Geistige eigentlich entfaltet hat. Und es wird später dann im zweiten Schöpfungstag noch einmal bekräftigt, indem dort deutlich gesagt wird, und die Elohim schieden zwischen den Wassern unten und den Wassern oben. Und wieder dasselbe Wort, Hamayim. Also mit dem werden wir uns sicher auch noch einmal näher beschäftigen müssen. Da stecken auch noch einige Geheimnisse drinnen. Aber jetzt haben wir es einmal auf erster Stufe erkannt, dass es etwas zu tun hat, also mit diesen unteren seelischen Kräften, die zunächst dunkel sind, die aber jetzt lichtoffen werden und erleuchtet werden. Naja, was ist dazu zu sagen? Dass er zuerst einmal diese Finsternis war. Und der Geist der Elohim eigentlich eingetaucht ist in diese Finsternis und in dieser Finsternis tätig geworden ist. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, dann hätten sie nicht ihre kosmische Verstandestätigkeit entfalten können. Wenn sie also nur in dieser Lichtwelt geblieben wären, also die mit der Sonne hinausgegangen ist und sie ganz dort hin zurückgezogen hätten und gesagt, also Erdenwelt interessiert mich nicht, die lassen wir da unten, wir leben da oben. Wenn sie also nur von außen sozusagen die ganze Geschichte betrachtet hätten, ja, von außen, es wäre nicht gegangen damals, weil das Gegenstandsbewusstsein gab es noch nicht, also das ist jetzt sehr vage ausgedrückt wieder. Aber wenn sie in dieser Sonnenwelt geblieben wären, dann hätten sie diese Verstandeskräfte, diese kosmischen Verstandeskräfte nicht entwickeln können. So wie wir eigentlich auch unseren Verstand nicht entwickeln können, wenn wir mitten im Licht der Weisheit stehen. Man kann dann sagen, dann brauchen wir ihn auch nicht. Dann haben wir eben höhere Erkenntniskräfte. Aber unser Verstand kann sich nur entwickeln, gerade weil wir aus dem Licht der Weisheit bis zu einem gewissen Grad herausgefallen sind. Das alte Hellsehen zum Beispiel musste verloren gehen, damit die Verstandesseele entstehen konnte. Wir haben deutlich bei Platon zum Beispiel noch den Übergang, wo er noch von den Ideen spricht, als etwas, was man geistig wahrnimmt. Also Ideen kommt ja von Videin oder hängt damit zusammen mit dem Sehen, aber mit dem Sehen des Geistigen eigentlich noch. Also bei ihm ist so noch der letzte Nachklang, wo man spürt, das Verstandesdenken kommt aus dem alten Hellsehen heraus, aber damit es wirklich Logik wird, muss finster werden. Das ist dann bei Aristoteles ganz stark der Fall. Weil im aristotelischen Denken spielt dieses Hellsichtige eigentlich keine Rolle mehr. Da ist es draußen. Obwohl er selbst durchaus noch gewisse Kenntnisse hatte davon, aber sie in der Inkarnation zumindest nicht mehr hellsichtig selber geschaut hat. Aber ja, er wusste sehr wohl noch darüber, wo die Quellen dessen sind. Aber gerade um die Logik auszubilden, um den Verstand also zur Blüte zu bringen, muss man in die Finsternis eintauchen, muss man also sich vom Licht der Weisheit loslösen. Also das heißt, es war ganz wichtig für die Elohim, in diese finstere Welt einzutauchen. Und erst nachdem sie diese Tätigkeit, diese Verstandestätigkeit entfaltet haben und eben diese finsteren Erdelemente geordnet haben, dann konnte das Ganze wieder offen werden für das Licht. Und das Interessante ist eben, diese Ordnung der finsteren Erdelemente, also dieser finsteren Seelenkräfte, wenn wir es noch präziser sagen, ist auch nur durch diese Verstandeskraft, diese kosmische Verstandeskraft der Elohim möglich. Von der Sonne aus hätten sie es zunächst unmittelbar nicht tun können. Sie hätten sozusagen von außen das Licht der Weisheit draufwerfen können und die finstere Erdenwelt hätte das zurückgestoßen, weil also da Sympathie- und Antipathiekräfte ganz wirr durcheinander gehen. Die hätte es also nicht hineingelassen und dabei wäre es geblieben. Also bis jetzt gab es sozusagen in der ganzen geistigen Entwicklung auch der höheren Hierarchien noch keine Wesen, die fähig gewesen wären, formend bis in diese dunklen Elemente hineinzuwirken. Also das ist so etwas, was bis jetzt immer als Bodensatz der Schöpfung durchgegangen ist, durch die früheren planetarischen Zustände. Jetzt, erst dadurch, dass die Elohim es auf sich nehmen, zumindest mit einem Teil ihres Bewusstseins auch in diese finstere Welt einzutauchen, können sie so formen, dass sie auch das Licht aufnehmen kann. Was gibt uns unser Verstand? Durch unseren Verstand können wir eigentlich das eigentlich Schöpferische nicht erfassen. Weil dort, wo wirklich was Schöpferisches ist, da hört der Verstand in Wahrheit auf. Da verliert er sich höchstens in Paradoxien und er kann eigentlich erst, wenn das, und namentlich können wir aus dem Verstand heraus nicht wirklich schöpferisch tätig werden. Da können wir was konstruieren und das Konstruierte auch verstehen, aber wir sind nicht unmittelbar schöpferisch. Da gehört noch was Höheres dazu. Aber wir brauchen den Verstand sehr wohl, um, na etwa wenn wir eine Erfindung hervorbringen, oder eine Idee, ich weiß nicht, von der Dampfmaschine oder sowas, aber die erste Idee einer Dampfmaschine, also mit dem Verdampfen von Wasser mechanisch was anzutreiben, bis diese Idee sich umsetzen lässt in eine wirklich praktische Maschine, das ist ein weiter Weg. Das ist nicht so, ich kann die Idee haben, ich kann es durchschauen, sage ja, aha, gut, ich nutze also die Druckkraft des Wasserdampfes aus, um mechanisch irgendwas anzutreiben, aber bis das wirklich funktioniert, ist ja nicht gleich Schnipp am nächsten Tag da. Also da gehört sehr viel jetzt bloße Verstandestätigkeit dazu, Konstruktionen umkonstruieren, hin und her konstruieren, bis es mir gelingt, diese Idee auch wirklich umzusetzen und daraus sozusagen eine praktische Maschine zu machen. Und im Großen ist es eben so, dass die Elohim zwar mit dem Teil ihres Bewusstseins, der in der Sonnenwelt geblieben ist, wie soll ich sagen, die schöpferischen Grundgedanken hervorgebracht haben, die unserer Erdenwelt zugrunde liegen, aber diese Kräfte hätten einfach nicht ausgereicht, um die Schöpfung, die äußere Schöpfung, so wie sie heute ist, fertig zu bringen, sie auszugestalten wirklich, sie namentlich auszugestalten bis zum dichten, festen Erdelement herunter. Das wäre ihnen nicht gelungen. Das wäre bis jetzt überhaupt noch keinen geistigen Wesenheiten gelungen. Sie sind die Ersten, die das können. Die also das Schöpferische bis hinuntertragen können in eine feste Struktur. Also das, was dann später äußerlich auch erscheinen wird als festes Erdelement. Die Grundlage dafür ist aber, dass sie sozusagen, naja, wenn man will, einmal diese relativ toten, starren, sehr fest durchformten Gedanken hervorbringen, Gedankenformen. Das ist die Grundlage. Das ist es, was sie mit ihrer Verstandestätigkeit eigentlich machen. Also aus dem ganz lebendig, beweglich, schöpferischen, das hineinzugießen in geradezu, könnte man sagen, konstruierte Formen. Also sozusagen die, so wie es der James Watt halt mit der Dampfmaschine im Kleinen gemacht hat, das bis zur praktischen Reife zu bringen, diese ursprüngliche Idee bis zur praktischen Reife zu bringen. Das ist bis jetzt noch keinen dieser Hierarchien gelungen. Das sind jetzt die Elohim, die Geister der Form, die Ersten, die das können. Vorher blieb auch alles maximal im flüssigen Element stecken, also das war alles sehr fließend beweglich noch. Und in diesem fließend beweglichen lassen sich einfach bestimmte schöpferische Gedanken aber dann nicht verwirklichen. Das fließt sofort wieder davon und ist weg. Und gewisse Dinge, die aus dem Schöpferischen kommen, kann ich nur verwirklichen, wenn ich sie bis in die feste Form hineingieße, einfach bis in das Feste hineinbringe. Das ist die Aufgabe der Erdenwelt. Also dazu mussten die Elohim, wenn man so will, das Opfer auf sich nehmen, bis in diese finsteren Regionen vorzustoßen mit ihrem Bewusstsein. Opfer muss man durchaus im gewissen Sinne sagen, weil sie sich damit ja einlassen, auch im seelischen Bereich jetzt mit einer Seelenwelt, die eben diese niederen, diese dunklen Kräfte, diese Antipathiekräfte sehr stark haben. Mit denen müssen sie sich auseinandersetzen. Die müssen sie überwinden. Die treten ihnen entgegen sozusagen. Also es ist im gewissen Sinn, könnte man sagen, auch durchaus ein schmerzvoller Prozess, den die Elohim dabei erleben. Also man darf sich das also auch nicht nur so als wonnevolles Schöpfen vorstellen, sondern da stoßen sie durchaus auch auf Widerstände. Aber dadurch, dass sie jetzt mit einem Teil ihres Bewusstseins hier heruntergestiegen sind, bleibt das nicht ohne Folgen auch für den höheren geistigen Teil der Elohim, beziehungsweise für diese ganze Sonnenwelt, die herausgegangen ist. Also das hat immer auch eine Rückwirkung. Und dadurch, dass die Elohim hier sozusagen tiefer hinuntergestiegen sind, in die Finsternis hinuntergestiegen sind, dadurch wird auf der anderen Seite auch die Sonnenwelt zu etwas Höherem. Sie entwickelt etwas Neues, eine neue Kraft entsteht dort, eine neue Fähigkeit entsteht dort. Und zwar ist es jetzt das, was entsteht, das ist der Lebensäther. Es gab bis jetzt auf dem alten Saturn den Wärmeäther, auf der alten Sonne den Lichtäther, der dort entstanden ist, auf dem alten Mond den Klangäther, der sehr viel mit der weisheitsvollen Ordnung dieser Mondenwelt zu tun hat, die Weisheit, die dann letztlich in Form unserer Naturgesetze zum Beispiel unter anderem auch herausgekommen ist, schon am Anfang der Erdenschöpfung. Aber jetzt entsteht noch etwas Höheres. Es entsteht der Lebensäther. In dem Lebensäther liegt zum Beispiel überhaupt erst die Kraft drinnen, dass ich Ätherisches bis ins feste Erdelement hinein verkörpern kann. Also das Gestaltendes bis ins feste Erdelement dringen kann, und zwar Höchstes Geistiges bis da hinuntersteigen kann. Also eigentlich damit wird erst so ein Tor geöffnet, könnte man auch sagen, gerade mit dem Lebensäther, dass aus höchsten geistigen Bereichen etwas bis ins unterste, dichteste Element vordringen kann. Der Lebensäther ist nämlich auch gerade der auf Erden, der das feste Erdelement bearbeitet. Der Klangäther versagt dabei. In das feste Erdelement kann er nicht ordnend eingreifen, nur dort, wo es fließend beweglich ist. Der Lebensäther kann gestaltend wirken bis ins Feste hinein und eben so gestaltend wirken, dass da Leben drinnen entsteht. Das heißt, die Tätigkeit des Geistes darin sich in einer gewissen Weise entfalten kann. Weil das Leben ist eigentlich so ein gewisses Abbild der Tätigkeit des Geistigen im Stofflichen. Und wenn man es von einer anderen Seite vergleichen kann, sprechen wir vom Klangäther, also von diesem Äther, der auf dem alten Mond entstanden ist. Der Klangäther, den Rudolf Steiner auch oft nennt, den chemischen Äther, den mathematischen Äther, das sind alles verschiedene Aspekte davon, den Zahlenäther, wenn man so will. Den musikalischen Äther, weil der hat zum Beispiel viel mit dem zu tun, auch was als Sphärenharmonie sich entfaltet, also da ist eines der wesentlichen Werkzeuge dafür der Klangäther. Und wenn man es jetzt mit unserer Musik vergleicht und nach etwas sucht, was jetzt im Vergleich zur Musik so wäre, wie der Lebensäther zum Klangäther steht, dann ist es der Übergang vom musikalischen Klang zur Sprache. Die Sprache unterscheidet sich sozusagen von der reinen Musik, vom reinen Klang, dadurch, dass in ganz bewusster Form der innere Sinn des Gedankens, also wenn ich es jetzt einmal auf uns Menschen beziehe, der innere Sinn des Gedankens offenbaren kann. Durch die Musik kann sie zwar etwas Gefühlsmäßiges, sehr unmittelbar offenbaren, aber wenn ich jetzt ein reines, zum Beispiel instrumentales Musikstück hernehme, kann ich damit noch nicht irgendeinen sinnvollen Satz transportieren, also einen gedanklichen Inhalt transportieren in Wahrheit oder vermitteln, sondern dazu bedarf ich der Sprache. Das ist jetzt so das ganz kleine irdisch-menschliche Abbild dessen im Großen, was aber der Unterschied ist zwischen dem Klangäther und dem Lebensäther oder Wortäther, wie ihn manchmal Rudolf Steiner auch nennt. Und darum, weil jetzt dieser Wortäther, also das sozusagen kosmische Sprechen entsteht, darum heißt es jetzt auch Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. Es sprachen Elohim, es werde Licht, es sprachen. Und das wird dann, ab da beginnt jeder Schöpfungstag, jeder folgende Schöpfungstag mit dem Vayomer Elohim. Das deutet darauf hin, dass also ganz aus dieser Tätigkeit des Wortäthers heraus die ganze Erdenschöpfung hervorgebracht wird. Also bei jedem Schöpfungstag außer dem siebenten, da ist dann Ruhe da. Da sagen sie nichts mehr, da schweigen sie. Aber sonst, also vom zweiten bis zum sechsten Schöpfungstag beginnt jeder Schöpfungstag dann immer Vayomer Elohim. Könnt ihr nachschauen, also da ist nur der zweite, aber da, Vayomer Elohim, Yehi Rakia, aber doch, Hamayim, Vihi Mavdil ben Mayim, Lamayim, am zweiten Tag. Und es sprachen die Elohim, es werde eine Feste inmitten der Wasser und sei scheidend zwischen den Wassern unten, nämlich und den Wassern oben. Das ist schon wieder sehr eigenartig, was da alles geschildert wird, was da alles gemeint ist, aber es ist jetzt ein weiter Vorgriff. Aber so ist dann bei jedem Schöpfungstag, Vayomer Elohim, sie sprechen. ganz am Anfang, am ersten Schöpfungstag, konnten sie noch nicht sprechen. Da waren sie sozusagen noch stumm. Weißt, also diesen Wortäther, den Lebensäther noch nicht gab. Also der entsteht jetzt. Der entsteht in dem Moment, wo die Seelenkraft, die geistige Kraft der Elohim ausreicht, diese finsteren Elemente zu durchdringen. Das hat als Rückschlag die Wirkung, dass oben der Lebensäther entsteht, der Wortäther entsteht. Und dass sozusagen die Elohim fähig werden zu sprechen, wenn man so will. Und das hat ja noch eine ganz besondere Konsequenz. Es wird ja nicht ohne Grund der Christus auch als das Wort, als das Weltenwort bezeichnet. Und dass man den Lebensäther auch als Wortäther bezeichnet, oder dass ihn Rudolf Steiner so bezeichnet, ist ja auch wieder nicht ganz zufällig, und nämlich auch in dieser Beziehung, sondern zeigt auch, dass gerade über den Lebensäther, über den Wortäther die stärkste Verbindung zu dem kosmischen Wort, zu dem schaffenden Wort, zu dem Christus gegeben ist. Das heißt, wenn es jetzt in der Genesis lautet, es sprachen die Elohim, es werde Licht, Vayomar Elohim Yehi Or, dann heißt das auch, dass durch dieses Sprechen der Elohim eigentlich sehr unmittelbar der Christus wirkt. Und bis hinunter wirkt in diese dunkle Erdenwelt gestaltend. Also letztlich ist ja die Quelle des Schöpferischen bei dem Christus zu suchen. Und die Elohim, die Gemeinschaft dieser sieben Elohim, sind sozusagen seine Diener oder sein Werkzeug auch bis zu einem gewissen Grad, wenn man will. Also das heißt, diese Schöpfergötter, von denen in der Genesis gesprochen wird, ist sozusagen nicht die letzte Instanz, sondern die Quelle liegt noch viel höher, und die liegt eben in dem Christus dann. Und indem dieser Lebensäther entstanden ist, indem dieser Lebensäther hinunterwirkt bis in die feste, festgeformte Materie, wirkt letztlich auch der Christus bis da hinunter. Und Rudolf Steiner hat das ja an ein paar Stellen auch ausgedrückt. Eine Physik der Zukunft, eine Naturwissenschaft der Zukunft wird einmal auch bezüglich der Materie, also des Stofflichen, finden, dass sie eben in der Art vorliegt, wie sie der Christus angeordnet hat. So ähnlich drückt sich Rudolf Steiner halt aus. Also das heißt, man wird die Spuren des Christus bis ins Materielle hineinfinden. Im Übrigen haben das etwa zur gleichen Zeit auch andere Leute gesagt, also wie Steiner. Da gibt es zum Beispiel diesen Théard de Chardin, also diesen jesuitischen Forscher und Mystiker, aber zugleich, der dann ziemlich in Konflikt da gekommen ist mit seinen Jesuitenkollegen und Teile seiner Schriften verboten wurden und weiß Gott, was auf den Index gekommen sind. Also war nicht sehr glücklich, aber es waren ja gerade also so zu Beginn des 20. Jahrhunderts und eigentlich bis fast Ende des 20. Jahrhunderts kam das sehr häufig vor, dass gerade also so ab streng naturwissenschaftliche Forscher zugleich Jesuiten waren. Die hatten eine theologische Ausbildung, sind eingetreten in den Jesuitenorden und haben zugleich ganz materialistische Forschung betrieben. Ein weiteres Beispiel ist der mir jetzt ad hoc einfällt, der Entdecker oder des Urknalls, also der die Theorie des Urknalls aufgestellt hat und das als erster formuliert hat, der Georges Lemaître. Das war auch ein belgischer Jesuit im Grunde. Und so gesagt, das ist dann wunderbar vereinbar, also mit der Schöpfungsgeschichte, also Gott hat halt da den großen Bumm gemacht, da steckt Gott dahinter und den Rest kann man aber wunderbar materialistisch ausdeuten. Und so hat die Kirche am liebsten. Jetzt braucht man sich ums Geistige da gar nicht mehr kümmern, überlassen wir das lieber alles der Kirche, aber am Anfang, Gott hat das alles geschaffen, Bumm, und das war da. Und jetzt können wir es aber dann ganz materialistisch ungestört betrachten. Und brauchen nicht da uns dann vielleicht auf irgendwelche theologische Diskussionen einlassen oder so. Weil das steckt ja dahinter irgendwo. Irgendwann in der Vergangenheit ist das passiert und da steckt Gott dahinter und das glauben wir mit dem und dem Dogma, an dem darf man auch nichts ändern. Und heute aber findet man nichts mehr. Heute Geistiges da draußen, nein, nichts. Ich meine, der Punkt ist, dass natürlich wieder erfunden Wahrheit insofern drinnen ist, dass sich ja die Götter tatsächlich im Wesentlichen zurückgezogen haben aus der Schöpfung. Nur wir finden natürlich über ihre Spuren drinnen und da kann man schon noch einiges finden. Und dieser Thea de Chantal war eben auch, ist auch zu der Überzeugung gelangt, eben gerade wenn man bis ins Materielle hineinschaut, da finde ich eigentlich den Christus. Und er hat das eigentlich sehr schöne Wort auch formuliert, Christus ist das Herz der Materie. Eigentlich steckt der da gestaltend dahinter. Wie schreibt das irgendwo? Das Herz des universalisierten Christus fällt zusammen. Des universalisierten, das ist nämlich sehr interessant, weil eigentlich damit als im Grunde universelle kosmische Kraft auffasst. Das hat natürlich den Jesuiten dann gar nicht gefallen. Also das Herz des universalisierten Christus fällt zusammen mit dem Herzen der, jetzt wird es noch spannender, der amorisierten, das heißt liebefähig gewordenen Materie. Damit ist eigentlich schon der Blickpunkt geworfen auf die nächste Jupiter-Entwicklung, also auf die kommende planetarische Entwicklung, weil da soll es ja so weit sein, dass, wie es der Steiner immer so schön schildert, dann wird uns, so wie uns heute in der Natur die Weisheit entgegenkommt, wird uns überall die Liebe entgegenduften. Weil sie jetzt während unserer Erdenentwicklung bis ins Erdelement hineingetragen wird, im Grunde. Das heißt also, am Ende der Erdentwicklung, das ist das, was der Thea de Chardin dann schildert mit dem sogenannten Omega-Punkt, dann wird also die ganze Erde sozusagen und auch die ganze Materie der Erde amorisiert sein, liebefähig geworden sein, weil dann also die Christuskraft bis in die kleinste Faser verankert ist drinnen. Also das ist gar nicht so unwichtig. Wobei er natürlich dann in vielen Details keine genauen Einblicke hat, aber er hat doch ein gewisses, sehr klares Gespür für gewisse Wahrheiten geschildert. Ist im Übrigen an die Anthroposophie ist er niemals herangekommen, aber das war vielleicht auch das Pech, oder sonst wäre er wahrscheinlich noch weitergekommen, aber er kannte zumindest also die theosophischen Schriften, die wichtigsten, und hat sie sehr intensiv studiert, also die Schriften der Blavatsky etwa und namentlich von Edouard Jury. Klar, weil der hat Französisch geschrieben und der kommt auch aus dem Bereich. Man muss auch rechnen, dass die wichtigsten Gedanken sind ihm gekommen, so während der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und das war ein Weltkrieg gegen die Deutschen, also er hat natürlich kein inneren Antrieb gehabt, sich mit dem Denken eines Deutschen jetzt im weitesten Sinne auseinanderzusetzen. Also das sind halt schicksalsmäßige Hindernisse auch. Aber es sind also ganz, ganz interessante Ansätze drinnen auch. Und natürlich das Schicksal des Thea de Chantal war natürlich, dass also weder die Jesuiten damit glücklich waren, noch die Naturwissenschaftler. Ist auch klar. Also was er dann geschrieben hat, ist großteils in den Naturwissenschaften ignoriert worden und von den Jesuiten erst recht. Also von beiden Seiten. Weil beide Dogmensysteme nicht hineingepasst hat natürlich. Ja, ich glaube, damit lassen wir es heute gut sein. Danke.